Willkommen zurück zu Words of the Future, Folge 46, mit Florian und mir. Eigentlich, warum stehe ich nicht noch als Gast vor? Eigentlich bist du Co-Host.
Oh, mit Co-Host wollen, ja. Heute etwas krank, aber die News müssen trotzdem kommen, deswegen haben wir keine Kosten und Mühen gescheut. Und mich heute aus dem Krankenhaus, nee, also, ich habe mich einfach nur hingesetzt.
So schlimm ist es noch nicht.
Noch nicht, nee, ja.
Aber du musstest leider ran, wir haben nur noch einen Tag und, du warst der Einzige, der verfügbar ist. Ja. Und im Prinzip bist du ja auch schon fester Bestandteil der Show.
Das stimmt, ja. Der Arbeits-
also gefühlt machst du 90% der Folgen mit mir.
Es gibt immer noch Gäste, die wir beide dann einladen können.
Ja. Vielleicht müssen wir mal Folgen zu dritt machen.
Ja, wäre auch cool. Ich kann mich auch an die Folge erinnern mit Peter und Nico. Da habe ich auch gefühlt über dieses mehr Architektur-Thema.
Ja, das war gut. Also drei Leute ist vielleicht gar nicht so schlecht.
Jawohl.
Da hat man... redet man sich auch nicht den Mund so fusselig.
Ja, machst du ja immer. Ich bin ja nur für die Quatscheinwürfe hier zuständig.
Ach. Ja, mit welchem Thema fangen wir denn an?
Also ich würde sagen, wir fangen mit Apple an.
Okay.
Also Apple hat ja, vielleicht haben ein paar Leute das schon mitbekommen, vor Jahren irgendwie mal angefangen mit so, ich glaube gar nicht mit offiziellen Announcements, sondern einfach nur so mit Gerüchten, die kursierten, dass Apple jetzt wohl ein Auto bauen würde. Dann gab es dann immer so irgendwelche Render, die dann von Leuten erstellt wurden, aber so richtig konkrete Evidence hatte man nicht. Allerdings ist es dann so gewesen, dass es doch irgendwo von Apple-Seite klar war, dass die mal daran forschen. Ne? Und im Prinzip ist jetzt rausgekommen, ne, das haben sie gecancelt. Fokussieren sich auf
die Autos. Nach 10 Jahren haben sie jetzt aufgegeben und haben die Leute, die an ihrem Auto gearbeitet haben, jetzt versetzt zu der KI-Abteilung. Mhm. Ich meine, es macht irgendwo Sinn, Leute, die an selbstfahrenden Autos arbeiten, können wahrscheinlich auch was beitragen zu anderen KI-Bereichen. Aber ja, ich nehme an, es lag nicht nur daran, dass Apple mehr an KI arbeiten möchte, sondern auch daran, dass das mit dem Auto jetzt nicht mehr so sinnvoll ist.
Ich glaube halt auch, dass es ein bisschen daran liegt, dass immer mehr, also ich habe jetzt vor ein paar Monaten mitbekommen, dass Autobauer, also andere Autobauer, immer mehr auch Apple CarPlay, also diese Software von Apple, die für Autos entwickelt ist, einfach nativ in ihre Systeme einbauen und sogar es Beispiele gibt von Automarken, die gar keine eigene Software mehr installieren oder entwickeln, sondern einfach von Haus aus nativ da CarPlay reinklatschen. Und ich glaube, das hat Apple auch so ein bisschen dazu veranlasst zu sagen, ja, wir müssen auch gar kein eigenes Auto bauen, wenn unsere Software einfach so stark ist, dass andere Autobauer die einbauen, dann haben wir auch genug Kontrolle über irgendwie Autos und das native Erlebnis von jemand steigt mit einem iPhone in ein Auto rein und das funktioniert alles gut, dann müssen wir uns gar nicht mehr den Hustle machen, irgendwie selber was zu entwickeln. Ich glaube, das ist auch so ein Faktor, der damit reingespielt hat.
Das stimmt, ja. Ja, mal schauen. Also, Apple-Auto wäre jetzt eh nichts für mich gewesen, aber...
Das wäre ultra teuer gewesen wahrscheinlich.
Garantiert. Okay.
Hätte wahrscheinlich einen Lightning-Port zum Aufladen gehabt, wenn es elektrisch gewesen wäre.
Hey, iPhones haben jetzt USB-C.
True, aber nur in Europa. Naja, das stimmt eigentlich nicht. Also eigentlich die Regelung, auch witzig, ne? Diese Regelung mit dem USB-C-Port kam aus Europa, aber Apple hat dann gedacht, komm, fuck it, wir machen es komplett.
Ja, ist ja auch zu teuer, zwei verschiedene Gehäuse und so zu produzieren. So, hast du mitbekommen, was bei Mistral los war?
Ich habe deinen Tweet gesehen, irgendwie, dass da Mistral hat ja irgendwie was zu launchen, wieder so ein Open Sourcing, Mistral Medium oder was weiß ich, wie das hieß, Mistral Large. Und es war wohl, auch, also laut deinem Tweet zu urteilen, jetzt underwhelming, to say the least.
Ja, zumindest die API. Also, wir hatten ja letzte oder vorletzte Woche mal über Mistral Next gesprochen, das Model, was auf dem LLM-Leaderboard aufgetaucht ist, was noch nicht announced war. Mhm. Und haben spekuliert, dass das vielleicht nach Mistral Medium das Mistral Big Modell wird. Aber jetzt, wo Mistral die offiziell rausgebracht hat, gibt es zwei verschiedene Modelle. Also es gibt immer noch Mistral Medium, aber dann gibt es Mistral Next und Mistral Big. Und es gibt ein neues Mistral Small, was nicht Mistral 7b ist, was ja schon Open Source ist, und auch nicht Mixtral, das Mixture of Expert Modell, was Open Source ist.
Aber ja, geile Namen.
Mixtral. Das heißt, insgesamt gibt es jetzt 5 Modelle von Mistral. 2 davon sind Open Source.
Und welches ist Open Source nochmal? Was ist Open Source? Small und?
Nein, nicht Small, sondern Mistral 7 Milliarden Parameter ist Open Source und das Mixture of Expert Modell ist Open Source.
Also
dann gibt es Small, Medium, Large und Next. Warte, es gibt 6 Modelle.
Ja, und also die Small, Medium, Large und Next sind alle Closed Source. Mixtral ja. und Mistral 7M oder so heißt das dann ja. 7B,
ja.
7B ist Open Source, okay, verstehe.
Genau, und angeblich kommen ein oder mehrere der Closed Source Modelle irgendwann auch noch Open Source, aber bisher nicht.
Mhm.
Und laut Benchmark soll das beste Modell, Mistral Big, vergleichbar sein mit GPT-4 oder zumindest sehr nah dran. Ja. Ist allerdings Text-only, kein Image-Input. Und zeitgleich hat Mistral so eine Art ChatGPT-Seite gelauncht, wo du kostenlos die Modelle nutzen kannst. Mhm. Das heißt, wer jetzt nicht für ChatGPT Plus zahlen möchte und keinen Image-Input oder so braucht, für den ist das jetzt mit Abstand die beste Anlaufstelle, weil es das mit Abstand stärkste Modell ist, was man kostenlos nutzen kann.
Mhm.
Allerdings, wenn du das per API als Entwickler nutzen möchtest, kostet Mistral Big in der API fast genauso viel wie GPT-4.
Ja.
Oder wie GPT-4 Turbo. Das heißt, für Entwickler weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Weil zum Beispiel Mistral, das Open Source Modell, ist unfassbar günstig. Ist auch ganz gut. Und wenn du wirklich das allerbeste Modell brauchst, dann nimmst du halt GPT-4.
Ja.
Zahlst ein bisschen mehr.
Das heißt übrigens Mistral Large und nicht Mistral Big, glaube ich, von dem wir reden.
Ja, kann sein.
Ja. Da kann man einfach auf der offiziellen Mistral-AI-Webseite benutzen. Auf Lötchat, auch schön.
Ja, sind halt Franzosen.
Ja, schön.
Aber wer es kostenlos nutzen möchte, die Seite ist super. Also hat alles, was ChatGPT auch hat. Chats und Dark Mode und ja.
Dokument hochladen, aber wahrscheinlich nicht, ne? Weil es ist nicht so das Text.
Nee, wobei, noch nicht.
Also ich glaube übrigens, mit dem Dokument hochladen habe ich es nochmal weiter rumgespielt. Da habe ich ja irgendwie letzte oder vorletzte Woche gesagt, das ging bei Gemini nicht, deswegen habe ich nochmal GPT Plus mir geholt, um da Dokumente hochzuladen. Aber was ich jetzt rausgefunden habe, ist, dass GPT-4 auch nur mit PDFs und Dokumenten umgehen kann, wo Embedded Text drin ist. Also was zum Beispiel nicht geht, dass du dem so alte PDFs gibst, wo die Schrift als Bild sozusagen drin formatiert ist. Obwohl der eigentlich ja auch so Image Recognition können müsste, sagt er dann, nee, das geht nicht, sondern du musst ihm halt Embedded Text geben. Und da würde ich dann halt auch sagen, dann kann doch auch eine KI, die keine Image Recognition, sondern einfach nur Textverarbeitung kann, kann doch damit auch umgehen, oder nicht? Oder müsste?
Ja, das ist weniger eine Frage von dem Modell, sondern mehr von dem Backend, was die Entwickler dann machen. Du musst halt, wenn jemand ein Dokument hochlädt, musst du den Datentyp analysieren, entsprechend das in die richtigen Pipelines leiten. Wenn das jetzt ein PDF mit Text ist, brauchst du Software, die den Text aus dem PDF extrahiert. Wenn das ein PDF ist, wo der Text nicht als Text vorliegt, sondern einfach als Bild, dann müsstest du das PDF ja erstmal in ein Bild umwandeln und dann dem Language Model als Bild geben.
Ja, okay. Verstehe.
Und das ist alles sehr, sehr, sehr umfangreich in der Entwicklung.
I see how it be, okay. Jetzt wollte ich nur einfügen, aber dann werde ich mal Mistral, kann ich aber auch ausprobieren.
Ja.
In meinen Recherchen zu den Hausarbeiten und sonstigen.
Also als Produkt, als API ist es ein bisschen enttäuschend, weil es nicht günstiger, nicht deutlich günstiger ist oder nicht besser als GPT-4, aber für Nutzer, die kostenlose Seite ist super geil und das Modell ist auch sehr gut.
Schön, schön.
Und es wurde bekannt, dass Mistral jetzt eine Partnerschaft mit Microsoft hat. Das heißt, Microsoft hat sich ein bisschen Backup gesucht, falls OpenAI nicht funktioniert. Aber ich glaube, die haben nur ein paar Millionen investiert in Mistral. Das ist ja in der aktuellen Industrie wirklich ein Scherz, wo mit Milliarden um sich geschmissen wird.
Ja, okay. Aber Microsoft geht ja ganz schön, also ist ja ganz schön in dem Thema drin.
Ja, Microsoft hat fast in alles investiert, auch in ein paar der humanoiden Roboter und andere Startups. Microsoft ist ganz groß und breit aufgestellt in der KI-Branche.
Nicht schlecht, nicht schlecht.
Man kann die Mistral-Modelle jetzt auch auf Azure, also auf der Microsoft API nutzen.
Ja, die Absicherung, ich meine Absicherung von, um sozusagen nicht komplett auf OpenAI angewiesen zu sein, ergibt auch irgendwo Sinn. Ich habe jetzt irgendwie in den Shownotes zu der heutigen Folge sehe ich New York City versus OpenAI. Kann man ja nahtlos jetzt daran anschließen. Was ist denn da passiert? Wahrscheinlich ein Rechtsstreit, oder?
Genau, wir hatten ja mal darüber gesprochen. Die New York Times hat geklagt, weil ChatGPT angeblich ganze Artikel von der New York Times einfach aufsagt und ausgibt, die hinter einer Paywall waren. Mhm. Und das kann theoretisch passieren, wenn die Sachen in den Trainingsdaten sind, dass man das Language Model dazu bekommt, die zu wiederholen. Aber meistens nur, wenn die Daten mehrmals in den Trainingsdaten vorkamen. Oder wenn es jetzt irgendwas Spezielles ist. Und in dem Rechtsstreit hat OpenAI jetzt als Verteidigung vorgebracht, dass die New York Times gezielt mit speziellen Prompts und indem sie schon Teile des Artikels als Input gegeben hat, das Modell dazu gebracht hat, ja, den Rest von dem Artikel auszugeben. Mhm. Und dass die Art, wie die New York Times das gemacht hat, mit so Prompt-Injections und Tricks und das Modell manipulieren, gegen die Terms of Service von OpenAI verstößt. Und dass das nicht die normal User Experience wäre, dass normale Nutzer das so nicht
der gute alte Terms of Services trägt.
Erzeugen könnten. Ja, und wenn du schon Teil von dem copyrighted Artikel reinkopieren musst, um den Rest zu bekommen, dann hast du ja auch schon Zugang dazu. Also, ich verstehe das Argument von OpenAI, was New York Times da gemacht hat, ist natürlich sehr konstruiert. Ja. Und da ging es wirklich nur darum zu zeigen, ja, man kann das irgendwie aus dem Modell rausbekommen. Ich weiß nicht. Also ich glaube nicht, dass die New York Times das gewinnt.
Ja, weiß ich nicht, kann ich auch nicht viel zu sagen. Also es ist natürlich irgendwo schon so, dass, also ich glaube, das Argument, was sie vorbringen wollen, ist, dass sie halt nicht wollen, dass auf Trainingsdaten, dass mit Trainingsdaten trainiert wird, die irgendwie, für die man bezahlen muss, weil das irgendwie Informationen sind, die zugänglich sind. Aber andererseits muss man halt auch sagen, das sind halt einfach nur Informationen. Das sind ja keine exklusiv irgendwie copyrighted Sachen. Und wenn es einfach nur darum geht, weiß ich nicht, gewisse Satzformulierungen nicht eins zu eins wiederzugeben. Also,
da kann ja, man. Ja, und dann hat natürlich OpenAI auch mehrmals vorgebracht, dass ja viele Konkurrenten der New York Times einfach selbst die gepaywallten Artikel klauen und eins zu eins abschreiben und selber rausbringen. Ja. Es gibt ja genügend Online-Seiten, die einfach Artikel kopieren.
Ja, ja, ja.
So, und dann kann OpenAI halt darauf trainiert haben.
Ja.
Auch nicht schön, aber da können sie ja wenig gegen tun.
Naja, gibt Schlimmeres, dann sollen die halt, weiß ich nicht, bin ich mal gespannt, was da rauskommt dann aus dem Rechtsstreit.
Ja. Und dann, oh, wir haben so viele neue Releases. Machen wir zuerst Stable Diffusion 3 oder Genie?
Ich würde sagen Stable Diffusion 3, da weiß ich ungefähr, was das sein soll. Stable Diffusion als das Bild, ist das das Open Source Bild im Text-to-Image Programm?
Genau, von Stability AI, die Open Source Sachen machen. Und Stable Diffusion war ja das Text-to-Image Modell.
Ist es nicht das, was auch auf X jetzt irgendwie, hat nicht X, also Twitter, irgendwie eine Kooperation mit denen gemacht? War das nicht das Modell? Dass man
nee, das ist Midjourney.
Ah, Midjourney, okay, nevermind.
Stable Diffusion, das war mit Stable Diffusion 1.5, das war sehr populär, gerade am Anfang von Text-to-Image, als gerade DALL-E 2 rauskam, war es so die Open-Source-Variante. Dann kam Stable Diffusion XL, das war besser, aber hing ein bisschen hinterher zwischen hinter Closed-Source-Modellen wie DALL-E 3. Und jetzt, Stable Diffusion 3 nutzt mehr Transformer und nutzt ähnliche Ansätze wie zum Beispiel Zora, dieses Text-to-Video-Modell von OpenAI. Mhm. Und es ist ein krasser Sprung in Qualität. Also die Bilder sehen deutlich besser aus, ist flexibler bei Format und Größe, es kann Text perfekt im Bild darstellen, kein Problem mit Anatomie, Händen oder sowas. Also es ist mindestens auf einem Level mit DALL-E 3 und Midjourney und all den Closed-Source-Modellen.
Das ist krass. Also, dass das mit DALL-E 3 mithalten kann, was ja irgendwie, da haben wir ja vor zwei Monaten drüber geredet, auch schon echt im Prinzip fotorealistische Bilder gemacht hat, wo man nicht mehr irgendwie großartig was gesehen hat, die wirklich gut erst aussahen und zweitens auch total gut den Prompt umgesetzt haben. Wenn du jetzt sagst, Stable Diffusion 3 als das Open Source Äquivalent kann das ähnlich gut, dann ist das, muss ich ja sagen, ist ja wirklich interessant.
Und es hat viele Vorteile, dadurch, dass es Open Source ist und ein bisschen weniger limitiert ist, du kannst copyrighted Figuren damit generieren, du kannst das in andere Software integrieren für Inpainting oder Sachen ersetzen. Mm-mm. Also, das ist schon ein großer Sprung für die Open Source Community. Und es kommt in verschiedenen Größen von 0,8 Milliarden Parametern bis 8 Milliarden Parametern. Das heißt, egal wie leistungsstark dein Rechner ist, du kannst dir da das beste Modell rauspicken.
Was ist denn mit dem 0,8 Milliarden Parameter-Ding? Wie, gib mal so eine Größenordnung. Auf was kann das denn laufen? Also jetzt vielleicht ein Rechner oder mit was für Grafikkarten oder Handy sogar oder
Raspberry Pi? 0,8 Milliarden Parameter kannst du wahrscheinlich auf dem Handy ans Laufen bekommen.
Krass. Ja, okay, aber
das
so 8
Milliarden Parameter-Modell, vielleicht wenn du eine leistungsstarke Grafikkarte hast, kriegst du das auf deinem Rechner ans Laufen.
Okay, cool. Ja, das ist schon, ist schon ein Schritt in die richtige Richtung.
Ja.
Ist ja das so ein bisschen, was man dann jetzt von den neuen Samsung-Handys gesehen hat, dass da so Bildveränderungssoftware und AI drauf ist, die ja jetzt momentan auf den Samsung-Handys noch über die Cloud läuft. Ist es halt jetzt schon absehbar, dass das irgendwann mal einfach mit guten Handy-Chips, hast du halt so ein bisschen einen Chip, der für die KI-Leistung zuständig ist, einfach lokal auf dem Handy machen kannst. Das ist doch schon komfortabel.
Ja. Apropos Hardware, Samsung ist ja neben TSMC und Intel die dritte große Fabrik für Chips. Und Samsung stellt vor allem Speicher her. Mhm. Also Memory für zum Beispiel Grafikkarten. Und die haben jetzt eine neue Generation ihrer HBM3i DRAM-Chips vorgestellt, die, soweit ich weiß, auch in Nvidia-Grafikkarten verwendet werden. Aber da bin ich mir nicht sicher.
Auf absehbare Zeit.
Der Punkt ist, dass diese neue Generation an Speicher deutlich schneller ist und halt auch deutlich mehr Kapazität hat. Das heißt, in Zukunft könnten Grafikkarten deutlich mehr Grafikspeicher haben, vielleicht auch normaler Speicher, also RAM, könnte schneller werden. Und das ist ja mit das größte Bottleneck für so KI-Anwendungen, weil du immer die Weights, die Gewichte von dem Modell aus dem Speicher laden musst, um ja, Matrix-Multiplikation zu machen. Und das ist so ein bisschen das Bottleneck bei der Berechnung.
Was heißt das denn jetzt für die Endbenutzung? Also, dass einfach die Generation des Outputs einfach schneller wird?
Genau. Okay. Generation vom Output. Beim Training wird es wahrscheinlich auch helfen. Und Kapazität, größere Kapazität ist natürlich auch immer toll, wenn dann Grafikkarten so mehr Speicher bekommen, kann man in Zukunft größere Modelle laufen lassen.
Ah ja, okay. Das heißt, weil die Größe des Modells ist immer von der Grafikkarte abhängig und wenn die Größe des Modells die Grafikkarte übersteigt, dann kann man es einfach gar nicht laufen lassen oder beziehungsweise total schlecht, weil dann das irgendwie woanders reingeladen wird, oder was?
Genau, es gibt Varianten, wo du dann einen Teil des Modells, bestimmte Layer, aus dem Grafikspeicher rausholst und stattdessen in den normalen Arbeitsspeicher packst.
Und der ist natürlich viel langsamer dann, oder was?
Genau, und daraus dann die Sachen laden, dauert ewig und dann bist du schon deutlich langsamer in der Textgeneration oder Bildgeneration.
Ah, ich verstehe.
Das heißt, Speichergröße und Speichergeschwindigkeit ist extrem wichtig. So, das bringt mich aber zu meinem nächsten Punkt. Es gab ein Paper von Microsoft diese Woche, dass das Problem vielleicht lösen könnte. Der Titel ist The Error of 1-Bit LLMs. All Large Language Models are in 1.58 Bits.
1-Bit LLMs, aber das heißt doch jetzt wohl kaum, dass das ganze LLM in einem Bit ist. Das ist ja Quatsch.
Nein, aber du kannst die Parameter des Modells auf ein Bit reduzieren. Wobei, das ist ein bisschen gelogen. Schreiben nach im Titel 1.58 Bits.
Also und ein denn, Bit, noch mal ganz kurz zu Verständnis, ein Bit als einfach nur eine Einheit, die entweder an oder aus, also entweder 1 oder 0 sein kann. Und das genau. Soll reichen, um diese Gewichtungen in diesen Knoten, also die ja normalerweise Werte sind, mit denen irgendwas multipliziert wird, irgendwie zu verarbeiten?
Genau.
Du kannst doch dann, wenn ich das mal vorstelle, also so wie ich, pass auf, wir müssen gerne nochmal Grundlagenforschung machen. Wenn ich mir das so vorstelle, dann hat man doch immer einen Output, das ist irgendwie immer irgendwelche Zahlen, also so Vektoren, und die kommen dann halt an diese Knotenpunkte und werden dann in gewisser Weise multipliziert mit, sagen wir mal, der obere Teil des Bildes ist ganz wichtig für Himmel oder so, und dann wird das halt im Himmelknotenpunkt mit, was weiß ich, 0,8 multipliziert, dann wird der Wert größer, so sozusagen, ne? Aber wenn das jetzt doch 1 oder 0 sein kann, dann kannst du doch nichts irgendwie damit multiplizieren. Also du kannst entweder ja oder nein sagen.
Also Matrixmultiplikation ist ja, nimmst den Vektor, kippst den und multiplizierst dann jeden Wert mit einer Reihe von einer Spalte von der Matrix. Und der oberste Wert, der dann rauskommt, ist die Summe von den multiplizierten Elementen aus der oberen Reihe mit dem Vektor.
Ja, und diese Multiplikation, die wird immer in diesen Knoten. Wie ist das denn, das ist das Stichwort davon? Nodes oder so? Nee, wie hieß das denn? Layers?
Ja, jede Matrix ist ein Layer.
Ja, da gibt es doch immer Werte mit, also sozusagen einfach so 0, irgendwas Werte, mit denen irgendwas multipliziert wird oder 1,
genau, die Gewichte von diesen Matrizen, die werden normalerweise gespeichert, ursprünglich mal in Float 32-Bit. Neuere Hardware verwendet Float 16-Bit. Es gibt einige Experimente, wo man im Nachhinein, nachdem das Modell trainiert ist, die Präzision reduziert auf 8-Bit, 4-Bit und so weiter.
Was kann man denn, ist noch so Frage, was kann man denn mit 16-Bit beispielsweise für Zahlen machen? Was ist denn so die Größenordnung?
Das hängt ein bisschen davon ab, was dein Datentyp ist. Du kannst ja einfach Integer nehmen und dann hochzählen.
Ja.
Aber wenn du auch Kommazahlen möchtest, dann musst du die anders darstellen. Da kannst du entweder eine feste Darstellung machen, dass du sagst, so und so viele Bits sind für die Nachkommastellen und so viele Bits sind für die Zahlen vor dem Komma. Oder was normalerweise gemacht wird, sind Floating Point Numbers. Die sind in der Verteilung ein bisschen unterschiedlich. Die haben sehr kleine Abstände zwischen 0 und 1, also um 0 herum. Und je größer der Wert wird, desto größer sind die Abstände der darstellbaren Zahlen.
Ja, gibt ja Sinn. Aber es gibt mal so eine Größenordnung. Also bei 16-Bit sind es dann so, in den zwischen 0 und 1 sind es dann so 4 Nachkommastellen und dann so ab 1 bis 10.
Nein. Nee? Eher so 16, 17 Nachkommastellen.
Boah, okay, so fein. Okay, 16-Bit, also so mit 16 Nachkommastellen, da kann man ja 16. Schon einiges dann sagen, ziemlich genau multiplizieren, also Werte. Und jetzt aber, wenn wir das auf 1-Bit oder 1,5-Bit runterrechnen, das kann man doch, also was sind denn das für Zahlen, mit denen man dann multiplizieren kann?
Genau, das ist der Trick. Also erstmal 1-Bit ist ein bisschen misleading, es sind 1,58-Bits, weil es sind keine Bits, sondern, also keine Binärdarstellung, sondern Ternärdarstellung. Es ist minus 1, 0 oder 1.
Okay.
Und man kommt auf 1,58 wegen Logarithmus von 3. Das ist 1,58. Und die Idee ist, dass du während des Trainings hast du in der Matrix nur die Werte 0, 1 oder minus 1. Mhm. Für den Forward Pass, während die Daten durchgehen. Und wenn du dann den Fehler berechnest am Ende, hast du noch andere Gewichte gespeichert, die präzise sind. Und bei der Rückrechnung, bei der Fehlerberechnung werden dann die genauen Werte geupdatet. Und die 0, 1, minus 1 sind dann einfach der Wert, der am nächsten an dem präzisen Wert ist. Also wenn der genaue Wert 0,1175 oder so ist, dann wird halt auf 0 gerundet.
Ah, okay.
Bei der Berechnung, also beim Forward Pass und bei der Rückberechnung, bei den Fehlerberechnung werden die genauen Gewichte gezählt. Und am Ende, wenn das Modell trainiert ist, brauchst du nur die 0, 1, minus 1 in den Matrizen und kommst auf praktisch dieselbe Qualität an Output wie ein Modell, was mit voller Präzision trainiert wurde und verwendet wird.
Okay.
Das Besondere an 0, 1, minus 1 ist, dass du bei der Matrix-Multiplikation mit dem Vektor nicht mehr multiplizieren musst. Weil es ist ja nur entweder 0, dann fällt das Element weg, ja. Minus 1, dann rechnest du einfach minus den Wert und bei plus 1 rechnest du einfach plus. Das heißt, aus dieser Matrix-Multiplikation werden noch x Summen, die du zusammen addieren musst. Und für einen Computer ist es um ein Vielfaches einfacher zu addieren als zu multiplizieren. Das ist viel schneller.
Das heißt, nicht nur ist das, sozusagen, das zugrunde liegende Modell kleiner, weil es viel weniger Speicherplatz benötigt, um sozusagen irgendwelche Rechnungen durchzuführen. Und zweitens sind die Rechnungen, die es dann in den kleineren Ausführungen auch noch durchführt, auch nochmal effizienter.
Genau, es ist viel, viel schneller, es ist offensichtlich viel, viel kleiner und die Qualität ist praktisch identisch. Es ist super in allen Bereichen. Klar, beim Training brauchst du noch die Präzision, das heißt, das Training wird nicht einfacher, sondern sogar einen Ticken komplexer, aber das ist ja vertretbar. Mhm. Das größte Problem bei diesem Ansatz ist, dass, um wirklich davon zu profitieren, du ja auch entsprechende Software und Hardware brauchst. Zum Beispiel in den meisten Programmiersprachen werden Bools, also 0 oder 1, nicht nur in einem Bit gespeichert, sondern in 8 oder 16 Bit, weil das die kleinste Einheit ist, die der Computer speichern kann.
Ach so.
Deswegen sagt man ja x32 oder x64 Systeme,
ja,
weil die Speicheradressen diese Größe haben. Das heißt, wenn du, wenn das deine Software ist, dann hättest du erstmal keinen, wirst du nicht davon profitieren. Das heißt, um das Modell effizient zu speichern und zu laden, brauchst du Custom Software, die das implementiert und sorgt, dass
es 1,5-Bit Software. Imagine, Alter, Windows in der 64-Bit, 32-Bit und der 1,5-Bit-Version.
Ja, du hast dann halt Overlay, weil du Software schreiben musst, die das irgendwie in eine Zahl packt, die das alles zusammenpackt und speichert und nachher auch wieder entpackt und zusammenrechnet. Da ist halt viel Overhead dabei, weil Rechner nicht darauf ausgelegt sind, mit diesen Werten zu rechnen.
Aber noch nicht. Ich meine,
oder Grafikkarten zum Beispiel.
Das ist ja genau ein aktuelles Problem, ne? Also man kann
nicht nur beim Speicher
und Software entwickeln, die darauf ausgelegt ist, oder nicht?
Genau, genau. Und bei der Operation von dem Modell nachher, diesen Speed-Vorteil, dass du nur addieren musst und nur diese Werte hast, den Vorteil kriegst du halt auch nur, wenn du dann entsprechend Software hast, die darauf ausgelegt ist und am besten sogar noch Hardware, die darauf ausgelegt ist, nur Werte zu addieren und nicht zu multiplizieren.
Mhm.
Also, du kriegst jetzt schon Speed up, du kriegst noch mehr Speed up und Größenimprovements, wenn du gute Software dafür entwickelst, wenn das in PyTorch und TensorFlow integriert ist und in CUDA-Kernels für GPUs und so weiter. Aber am allermeisten würdest du von dieser Art von Netzen profitieren, wenn du Hardware dafür entwickelst.
Was heißt denn das jetzt so für uns in der Endbenutzung? Also ist das jetzt einfach nur ein Nice-to-Have, mehr effizient, oder ist das eher so ein Gerät, wo man absehen kann, wenn die da jetzt sich drauf fokussieren und das sozusagen die Grundlage wird für weitere KIs, dann sind die, dadurch, dass sie so viel kleiner sind, kannst du da so viel mehr mitmachen und die so viel genauer, so viel größer anlegen, aber sozusagen mit mehr Können, dass das sozusagen die zugrunde liegende Technologie ist, von der man jetzt sagen kann, das wird wahrscheinlich die Grundlage für eventuell AGI oder was weiß ich, oder ist das einfach nur so eine schöne Spielerei, um es schneller zu machen?
Genau, es ist so energieeffizient, wenn wirklich Hardware dafür ein bisschen optimiert wird und Software, dann könntest du GPT-4-Level-Modelle auf deinem Handy laufen lassen. Also es wäre richtig krass. Und wir könnten locker Modelle um ein Zehnfaches größer machen.
Und um ein Zehnfaches schlauer sozusagen dann auch.
Ja, hängt ein bisschen vom Scaling ab, aber ja. Und es würde deutlich schneller werden, es ist super energieeffizient, es kostet kaum Energie zu addieren. Das Problem, was ich sehe, ist, die Software-Improvements kriegen wir in ein paar Monaten hin. Also kann ich mir vorstellen, dass man das bald sieht, dass auch mehr Leute anfangen, solche Modelle zu trainieren.
Mhm.
Aber den großen Jump mit Custom Hardware für diese Art von Modelle,
immer,
ich glaube, das kommt zu spät, weil Hardwareentwicklung halt so aufwendig und lange dauert. Und
muss man wirklich Merchandise rausbringen, wo dann irgendwie drauf steht, die verdammte Hardware oder so. Ist immer die Bottomline, immer Hardware, ist scheiße.
Grok ist ja das beste Beispiel. Grok, da wird seit Jahren dran entwickelt und jetzt
Grok, sind sie das endlich mit Q geschrieben am Ende, nicht das Modell
genau
von Elon Musk.
Und jetzt sind sie auf dem Markt und es hat sich gelohnt, weil Language Models und Transformer noch aktuell sind. Aber stell dir vor, du fängst jetzt an Custom Hardware für Bitnets zu arbeiten, das ist der Name, den Microsoft dafür gewählt hat.
Mhm.
Und du brauchst jetzt 2-3 Jahre, bis du fertige Chips hast. Aber in 2-3 Jahren haben wir AGI.
Das hat sich schon nicht mehr gelohnt. Ja, ich sehe das Problem. Die verdammte
Aber ich glaube, mit ein bisschen Software-Improvements, ich kann mir schon vorstellen, dass wir mehr und mehr Bitnets sehen, die darauf setzen. Weil es halt so praktisch ist für kleinere Geräte, aber auch für Top-Modelle. Du kannst ja wirklich GPT-4-Modelle, also von der Größenordnung GPT-4-Modelle, auf Laptops laufen lassen dann.
Das wäre schon insane, ne? Und vor allen Dingen auch, man muss es halt so sehen, okay, Laptops, also es ist vor allen Dingen dann interessant, wenn du Anwendungen nimmst, die nicht ohnehin schon von irgendwie einer Netzwerkverbindung profitieren könnten. Also beispielsweise ein Laptop, klar, du kannst natürlich auf dem Laptop das lokal auflassen, ist nice to have, aber du kannst auch einfach auf gpt.com gehen. So. Aber es ist besonders dann interessant, wenn man Richtung so Assistants denkt, Agents ist ja das Stichwort,
ja,
die dann mit Custom Hardware, ich rede jetzt quasi von so einem Google Nest Hub Ding, was nicht immer ins Internet funken muss, einerseits schöne Privatsphären-Sache bei so Agent-Sachen, die ja immer mehr Sachen aus deinem Leben dann irgendwie übernehmen sollen, und zweitens ist natürlich auch viel schneller, wenn du einfach das Ding da stehen hast, gibst dem die Sache und im Prinzip alle Verarbeitung läuft lokal auf dem Gerät in absoluter Effizienz. Es wäre natürlich dann, also so ein Use Case kann ich mir schon viel besser vorstellen für so Optimierungsentwicklungen, wie wir sie hier immer besprechen.
Ja, also allein die Geschwindigkeitsverbesserungen, die man da bekommt, sind ja auch schon hilfreich für so KI-Assistenz-Sachen, die dann ein bisschen mehr machen müssen. Also ich hoffe, dass das jetzt nicht nur so ein Microsoft-Ding wird, sondern dass andere Firmen sich das abgucken und daran arbeiten. Vielleicht ein Mistral-Bit oder ein Gemini-Bit bald kommt.
Ja, bin gespannt. Aber ist auf jeden Fall eine coole Entwicklung. Habe ich auch nicht so von mitbekommen.
Ja, das Paper ist auch recht neu. Ich glaube, das kam vor 3 Tagen raus oder so.
Aber da hat es sich einmal gelohnt, spät aufzunehmen.
Oh nein, es kam vorgestern raus.
Boah, hat es ja noch mehr gelohnt.
Ja. Ja, das ist halt aktuell jede Woche neue Sachen. Wir haben sogar noch mehr. Einmal Figure hat noch mehr Investoren bekommen. Das ist ja die Firma, die humanoide Roboter herstellt und unterstützt wird von OpenAI und Microsoft und Nvidia. Und die sammeln gerade von allen, von Jeff Bezos, die sammeln wirklich von allen Investments. Also irgendwas müssen die haben, was die anderen Roboterfirmen nicht haben, dass alle Firmen da rein investieren.
Humanoide Roboter, auch so ein Thema, da kann man gern mal, da gibt es auch eine Folge, wo wir uns da ein bisschen drüber ausführlich unterhalten haben.
Da können wir mal eine Folge komplett zu machen. Ja. Aber ich meine, wir haben schon mal drüber gesprochen und ich glaube, unsere Meinung zu humanoiden Robotern ist bekannt.
Ich gucke gerade, ob ich die Folge finde. Weißt du noch auswendig, welche das war?
Nee, überhaupt nicht.
Es ist auch schon wieder, wir machen so viele Sachen immer jede Woche, ich blicke schon gar nicht mehr durch.
Ja, wenn wir mit den 52 Folgen durch sind, machen wir so ein Recap von unserem Jahr.
die 12-Stunden-Folge.
Genau.
So, ah, ich glaube 27. Nvidia Leaks Roboter und lügende KIs.
Ja.
Ich glaube, das könnte Episode 27 gewesen sein. Wenn er das da mal reinhören wollt, was wir zu Robotern sagen. Kurzform ist humanoide Roboter interessant, aber sehe ich nicht, dass das irgendwie auf lange Sicht die Zukunft sein kann, weil einfach andere Robotertypen wesentlich effizienter in allen möglichen Bereichen sind.
Ja, in bestimmten Nischen sind die vielleicht nützlicher. Ich glaube nicht, dass, wie manche behaupten, wir irgendwann Milliarden humanoide Roboter haben. Hm. Okay. Dann haben wir das Genie-Paper. Toller Name. Und das schließt so ein bisschen an unsere letzte Folge, wo wir über Zora und VJepa gesprochen haben.
Die Videoprogramme.
Genau, wo wir ein bisschen darüber diskutiert haben, sind das jetzt World Models, simulieren die die Welt, verstehen die Physik und so weiter. Da habe ich auch ein bisschen wie Jeppa erklärt. Und Genie, Generative Interactive Environments, geht in eine ähnliche Richtung, denn dieses Modell generiert interaktive Welten.
Oha, für so Videospiele oder von was reden wir jetzt?
Im Prinzip schon, ja. Es ist von Google DeepMind. Und die Idee ist, dass du zum Beispiel ein Strichmännchen mit einer Plattform auf ein Blatt Papier malst, dann machst du ein Bild davon und gibst das Genie und dann kannst du das Strichmännchen mit deinem Controller hüpfen lassen.
Und dann auch so quasi so 2D Mario mäßig.
Genau, es ist trainiert auf 2D Plattformern, das heißt so Mario mäßige Welten, du schaust von der Seite drauf, du hast eine Figur, du hast Plattformen, du kannst hüpfen, springen, laufen.
Cool.
Und das Modell generiert halt anders als Zora nicht nur ein Video und anders als VJepa nicht nur in VJepa gibt es ja noch einen extra Parameter, der praktisch sagt, was passiert als nächstes. Und VJepa versteht so ein bisschen die Welt. Aber dieses Modell macht wirklich eine Welt daraus und lässt sich auch damit interagieren. Das heißt, du kannst dem dann Inputs geben, so eine Art Action Space und die Figur steuern, springen lassen, Und dann wird nicht nur der Hintergrund und die Plattform generiert, sondern halt auch die korrekten Bewegungen.
Wobei die Bewegungen ja, dann muss man auch sagen, auf Videospielen basieren. Also das ist ja quasi irgendwie Physik, die aus Videospielen, so Mario und so kommt.
Genau, es hat wenig mit der Realität zu tun, also es ist closer zu sowas wie Mario. Aber man kann sich vorstellen, wenn das ein bisschen hochskaliert wird, mehr Daten, mehr Parameter, mehr Training und es wird nicht auf 2D-Plattformen, sondern vielleicht auf Unreal Engine 5 Games trainiert.
Ja, oder aus von Video, Dashcam-Videos von Autos. Das ist ja so, dass ich glaube, ich hab irgendwie mal so einen Tweet von Elon Musk gesehen, wo der gezeigt hat, dass jetzt, die Tesla hat ja ihre autonomes Fahren umgestellt von handprogrammiert auf so Machine Learning-Sachen. Und ich glaube, in dem Zuge haben die zu Trainingsprozessen diese KI, die dafür verwendet wird, selber Clips generieren lassen von Straßensituationen. Und das ist ja genau das, worauf wir jetzt hier quasi zu sprechen kommen, dass eine KI sozusagen eine Welt simulieren kann und in dem Fall von den Tesla-Sachen, so wie ich das im Kopf habe, ist es einfach Straßenverkehr. Und wenn der halt korrekt physikalisch simuliert wird, dann heißt es im Prinzip, dass die KI das Weltbild von Straßenverkehr verstanden hat, so wie sie jetzt quasi das 2D-Plattformer-Game verstanden hat.
Genau, das ist ein bisschen die Idee.
Cool, coole Idee.
Ja, praktisch Videogame auf Knopfdruck. Also es ist noch ein bisschen beschränkt. Die Auflösung ist sehr kacke, weil es sehr schwammig, sehr pixelig und es ist auch sehr niedrige Framerate. Aber man kann sich eine Zukunft vorstellen, wo ein Kind irgendwas auf ein Blatt Papier malt, wo er von der KI malen lässt und dann daraus einfach ein Spiel generiert wird und interaktiv wird.
Ich meine,
es gibt ja auch diese Videos von Zora, wo irgendein Auto über eine Straße fährt. Da kannst du einfach einen Rennwagen zeichnen und dann damit rumfahren.
Dieses Demo-Video irgendwie, Drone following a car, was irgendwie auch genau wie Forza Horizon aussieht, nur mit besseren Grafiken.
Genau.
So in der Art, ja. Stell dir das mal vor, übrigens mit dem Kind, was irgendwie was zeichnet, mit einer VR-Brille, die mit AR drin ist. Du bezeichnest was auf dein Blatt und die KI guckt sich das an in der Brille, overlaid quasi dann das auf das Blatt, sodass sozusagen das Blatt plötzlich interaktiv wird und im Raum stationär ist. Das ist halt schon insane cool.
Oder andersrum, das Kind malt irgendwas und daraus macht die KI dann 3D-Welten und auf einmal bist du in einer interaktiven 3D-Welt.
Es läuft
halt alles zusammen. All diese Modelle laufen zusammen, interagieren miteinander, aus Text wird Sprache, aus Sprache wird Text und dann Video und dann interaktive Welt und 3D. Genau. Man wechselt zwischen Modalitäten und erweitert und generiert. Und am Ende hat man dann seine VR-Welt, die einem aufs Wort gehorcht und alles möglich macht.
Sehr, sehr cool.
Ja.
Bin schon sehr gespannt drauf.
Alles eine Frage von Rechenleistung und ein bisschen Zeit.
Wenn die verdammte Hardware nur nicht so scheiße langsam wäre.
Ja. Als Grafikkarten sind gerade so ein bisschen der limitierende Faktor. Mhm. Aber es kommt. Jede Generation ein bisschen mehr.
Jawohl.
Okay. Dann haben wir...
Was ist denn mit dem Klarna AI Assistant? Ich sehe den Shownotes. Sehe ich die ganze Zeit da unten schon Klarna AI Assistant. Und ganz kurz, wir reden doch von dem Klarna, dieses Pay Now, Pay Later Bezahlplattform, oder nicht?
Genau.
Was haben die denn mit KI zu tun?
Die sind ein Service und als solcher Service haben die viele Kunden, die Kundenanfragen haben und Kundensupport brauchen. Und Klarna hat hunderte von Angestellten in Callcentern, die Fragen und Probleme von Kunden lösen. Mhm. Und die haben jetzt in Zusammenarbeit mit OpenAI, haben die viele ihrer Kundenservice-Hotlines durch KI ersetzt. Das heißt, wenn du da anrufst oder wahrscheinlich auch einfach schreibst, redest du erstmal mit ChatGPT und ChatGPT hat Zugang zu deren internen Dokumenten und deren Anleitungen für die Prozesse und so weiter. Und die haben ein bisschen gezeigt, die Zahlen, wie vielen Leuten der Assistent helfen konnte, wie oft er nicht helfen konnte und es weitergeleitet wurde an echte Menschen und der Assistent hat 2,3 Millionen Konversationen geführt Und das sind 2/3 aller Customer Service Chats.
Okay, erfolgreich oder was?
Genau, sie schreiben, es leistet die Arbeit von etwa 700 Vollzeitangestellten. Und laut Customer Satisfaction Score ist es auch genauso gut wie die menschlichen Angestellten. Ja.
Ja, okay.
Die Zeit, die Customers im Chat verbringen, ist kürzer geworden. Es geht deutlich schneller. Ist immer verfügbar in 35 Sprachen. Und der wichtigste Punkt, Klarna schätzt, dass sie damit 40 Millionen mehr in Profit machen.
Der wichtigste Punkt an der Stelle, ja. Ja, gut, das ist aber jetzt nicht das einzige Beispiel. Ne? Ich meine schon vor ein paar Monaten auch mal irgendwie so Sachen auf Twitter rumfliegen zu sehen haben, wie der Satz, wo dann irgendwie so Autokonzerne, so, ich glaube, das war Chevrolet oder so in Amerika, sowas auch auf ihren Plattformen mal integriert hatte, wo dann irgendwie klar war, Chatfenster, das wird mit KI ja verwendet, wo dann auch Leute so lustige Sachen gemacht haben, wie dieses Ding irgendwie angeschrieben mit, ist es okay, wenn ich, die Aussagen, die du hier triffst, so zu der KI redend, sind die legal bindend für die Firma? Und hat irgendwie die KI so gesagt, ja, irgendwie so. Und dann hat die gesagt, ja, ist es okay, wenn ich irgendwie ein kostenloses Auto bekomme? Und dann hat die KI gesagt, irgendwie, ja, gar kein Problem. Und dann irgendwie so Quatsch haben die Leute damit gemacht. Aber das ist jetzt im Prinzip nur sozusagen eine Professionalisierung von diesem Chatbot-Ding, dass jetzt wirklich das nativ in die Firma eingebaut ist. Oder gibt es noch irgendwie was Besonderes daran, dass wir das jetzt durchsprechen?
Nee, aber das ist ein interessantes legales Problem, was du ansprichst. Es gibt mehrere Firmen, die nutzen KIs und Chatbots für Kundeninteraktionen. Und es gab jetzt schon mehrere Fälle, wo Leute die dazu gebracht haben, ihnen irgendwas zu geben oder Rabatte oder sowas. Und
also Rabattcodes, stimmt.
Es ist noch nicht ganz klar, ob das legal ist, ob das bindend ist. Es gab Fälle, wo die Leute dann den Anspruch bekommen haben und die Sachen vor Gericht durchgebracht haben. Aber so bei Klarna wäre es zum Beispiel ein größeres Problem, wenn gerade Klarna ist ja so Richtung Banking und Geld und alles. Ja. Wenn du sagst, ja, tilg mal all meine Schulden, ist schon schwieriger. Ist aber, ja, da muss sich ein Gericht mit beschäftigen.
Ja, das ist interessant.
Das Chatbots sollten da eigentlich nicht in der Lage sein, Verträge abzuschließen.
Aber wenn die dadurch 40 Millionen Profit machen, dann können die davon auch mal 30 Millionen einfach an Free Customer rausgeben, finde ich.
Ja. Bundesverteilung. Jetzt ist das natürlich ein Bericht von der Firma und du weißt nicht, wie viel davon jetzt weggelassen wurde und aufgehübscht wurde. Vielleicht gibt es auch Beispiele, wo das nicht so gut funktioniert. Aber das ist schon mal ein erstes. Das ist schon mal ein Anzeichen, dass die ersten Jobs ersetzt werden.
Es ist ja auch im Prinzip genauso das, wofür ich auch KIs benutze. Wenn ich irgendwie so ein Problem habe, so ein Nischenproblem, was dann darauf hinauslaufen würde, dass ich total viel googeln muss, dann gehe ich auch erstmal zu einer KI und frage mich dann so durch, einfach wesentlich destillierter Informationen zu erhalten. Und das ist ja bei so KIs, die dann von der Firma auch wirklich eingesetzt werden und auch noch mit Ressourcen dann gefüttert werden, so wie wir das ein bisschen bei GPT-4 kennen, ne, mit diesen Custom-GPTs, dass du denen man Dokumente extra hochladen kannst, wo der genau weiß, das sind die Dokumente jetzt zu dem Thema, die kann ich referenzieren, um das zu bearbeiten. Das kann ich mir schon vorstellen. Und natürlich auch in einer Geschwindigkeit und in einer Größe, wie das ein Mensch, dem du vielleicht dann so 300 Dokumente mal gibst und dann sagst, ja, wenn jemand ein Problem hat, guck halt da in dieses 300-Seiten-Dokument rein und hilf dem. Das viel effizienter, viel schneller und auch eigentlich viel besser erledigen kann. Also sehe ich tatsächlich schon, kann ich mir gut vorstellen, dass sowas wie Callcenter es auf absehbare Zeit nicht geben wird, weil einfach genau dafür solche Chatbots eigentlich total gut sind.
Genau. Und es sind ja nicht nur Jobs, die aktiv ersetzt werden, sondern auch Jobs, die nie entstehen werden. Es gab eine Schlagzeile in Hollywood, wo Tyler Perry, den ich nicht kenne, aber auch nicht irgendwas mit Studios zu tun hat, der hat beschlossen, keine 800 Millionen Dollar Studio-Erweiterung zu starten, ja, nachdem er OpenAI Sora gesehen hat.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Alle Leute sind schon präventiv dabei zu sagen, vielleicht ist unsere Industrie doch nicht so sicher vor KI. Sind schon was vorsichtiger.
Ja, besonders bei sowas wie Sachen wie Zora kann ich mir das einfach gut vorstellen. So ein Filmstudio, wo du halt 600 VFX-Artists einstellst, um eine Szene zu kreieren, die fotorealistisch aussieht. warte halt nochmal 2 Jahre und dann hast du halt einen Kollegen, der mit Sora interagiert und dann sagt mir mal das und das und vielleicht so ein paar VFX-Artists, die das dann noch ein bisschen aufhübschen und in den Film rein integrieren, dass es irgendwie kohärent aussieht. Also das
ja,
ist schon denkbar.
Ich habe diese Woche auch eine Firma gesehen, ich finde es leider nicht mehr. Es gibt jetzt nicht nur so einfache Text-to-Video-KIs oder so einfache Tools, die ein paar Clips generieren, sondern wir sind jetzt langsam, haben wir den Leuten genug Zeit gegeben, um größere Software zu entwickeln. Und es gibt jetzt die ersten Plattformen, wo du wirklich mit Hilfe von KI ganze Filme generieren kannst. Also Lighting in den Szenen, Schauspieler ersetzen, Szenen ändern, Storyboarding, alles mit KI.
Krass.
Wirklich als ein Mann am Rechner einen ganzen Film zusammenschneiden und produzieren kannst. Und dann geht das auf einmal sehr schnell. Da werden dann verschiedene KIs zusammengeführt, 11 Labs für Sprache und irgendwelche Sound-KIs für Sounddesign. Und dann gibt's ja KIs, die Dinge ersetzen können in Videos. Die kannst du dann noch da reinwerfen. Und auf Storyboarding werden Szenen geschnitten. Und auf einmal ist alles automatisiert, obwohl am Anfang nur so Einzelteile da waren.
Hm.
Aber wenn es dann der erste zusammenführt, hast du auf einmal so ein Komplettprodukt.
Auch interessant, was da daraus entstehen kann. Also einerseits könnte es natürlich heißen, dass solche großen Filmstudios einfach astronomische Gewinne machen, weil die sozusagen Filme kreieren können, die wesentlich weniger in der Produktion kosten und eben genauso viel in den Boxoffices einfahren sozusagen. Aber andererseits könnte ich mir auch vorstellen, dass das so eine, weiß ich nicht, eine Demokratisierung von Kunst, wie wir es jetzt schon ein paar Mal auch irgendwie angesprochen haben, zur Folge hat. Also Leute müssen nicht ein Musikstudium und jahrelange Musikerfahrung absolvieren, um Musik zu machen. Ich muss nicht mich stundenlang mit Blender beschäftigen, um irgendwie mal was dahin zu bekommen, was gut aussieht, so Richtung 3D-Art. Und Leute müssen auch nicht irgendwie in die Filmindustrie gehen oder was weiß ich, in Filmhochschulen gehen, um Filme zu produzieren. Sodass es mir, ich mir vielleicht vorstellen kann, wenn es gut läuft, dass wir demnächst Filme im Kino sehen oder auf so Streaming-Services, die einfach von so, weiß ich nicht, YouTubern oder vielleicht einfach nur Leuten mit guten Ideen kreiert wurden. Das wäre ja ultra cool, wenn einfach, ne, wenn einfach nicht dieses große Filmstudios machen halt Sachen so passiert, sondern dass alle Leute können irgendwie jetzt Filme machen und wenn jemand halt eine ultra gute Idee hatte, dann wird das absoluter Hit. Und dann gucken sich Leute das an und dann war das halt einfach ein Film von einer Person oder von einer Gruppe von Personen.
Ja, die Frage ist, ob dann nicht so ein Überangebot entsteht, wenn jeden Tag 30 Filme von Leuten gemacht werden. Kommen die dann alle noch ins Kino? So, wer geht dann noch in die Filme?
Ja, das wird natürlich von der KI ausgesucht, welche die besten Filme. Ja, das ist eine gute Frage. Das muss man dann schauen. Ne? Aber ich meine, die Idee ist da. Vielleicht gibt es dann so Indie-Börsen, wo man dann so Snippets von Filmen gucken kann und wenn das dann interessant aussieht, ja, guckt man sich den ganzen an. So kurz
wird dann, eher in die Spotify-Richtung gehen, dass du so eine Plattform hast, wo Leute ihre Filme hosten können.
Ja, genau.
Und du scrollst da durch, guckst, was es Neues gibt.
Und dann kann man so Filme basierend auf den Filmen, die man vorher geliked hat.
Netflix geht ja schon in die Richtung, aber.
Ja. Ja, interessant auf jeden Fall, muss ich sagen, was da möglich ist.
Ja. So, und in der Biologie-Richtung geht's auch in eine ähnliche Richtung, wo mehr kombiniert wird. Evo kann jetzt ganze Genomsequenzen generieren. Also anders als AlphaFold, was noch Proteine gemacht hat, machen wir jetzt direkt ganze Genomstränge und größere Moleküle und alles auf einmal.
Auf Anfrage, so, ich möchte jetzt ein DNA haben, die und die Informationen beinhaltet, also, oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder kann es nur Sachen sozusagen klonen in erster Folge und wir haben noch nicht entschlüsselt, was sozusagen in der DNA dann drin steht?
Ich bin jetzt kein Biologe, aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann der praktisch Genomsequenzen fortsetzen. Das heißt, du gibst ihm die erste Hälfte eines menschlichen DNA-Strangs oder RNA-Strangs und es kann es einfach fortsetzen.
Ja, okay.
Was interessant war, ist, dass es nicht auf Transformern basiert, sondern auf Jänner, also das ist so ein State-Space-Model, worüber wir mal gesprochen haben, ähnlich wie Mamba, was linear oder zumindest nicht quadratisch mit der Inputgröße skaliert und ein bisschen effizienter ist als Transformer und auch besser geeignet ist für so lange Sequenzen.
Ja. Nee, ist aber interessant. Also vor allen Dingen auch, dass man jetzt so DNA dann, also es geht ja in die Richtung, dass man DNA selber bauen kann. Und ich habe schon vor Jahren mal irgendwie, weiß ich nicht, ein YouTube-Video gesehen oder ein Podcast, ich weiß gar nicht, wo ich diese Information her habe, wo im Prinzip jemand mal vorgerechnet hat, wie krass viel effizienter Speichermedien wären, wenn man sie mit DNA baut, weil einfach man auf DNA so unfassbar viel und kompakt Daten speichern kann, bezogen jetzt auf die Größe, dass wenn du dir jetzt vorstellst, man kann einfach dann irgendwann DNA selber bauen und man sagt halt, okay, dieses Adenin, Thymin, wie das Cytosin und Guanin, wie heißen die alle, ist halt quasi wie so Bits und wenn halt die in der Reihenfolge kommen, hat man Bit mit einem State A, wenn die in der Kombination kommen, hat man Bit mit State B und dann hat man quasi einfach nur Bits auf einem absolut mikroskopischen Level, wo du richtig brutal viel Informationen reinschreiben kannst und hast dann richtig kompakte Speichermedien.
Ja, ist dann halt noch eine Frage vom Einlesen und Auslesen, ja. Aber wir haben ja zum Teil echt komische Wege, Sachen zu speichern. Es gab ja mal, von wem war das, Samsung oder so? Das, ich weiß nicht mehr, welche Firma das war. Die haben Informationen in Glasplatten oder so gespeichert und die mit einem Laser da reingeätzt.
Ja, musst du mal überlegen, Schallplatten sind, finde ich, auch ein so interessantes Speichermedium. Das ist so die alte Technologie, aber wenn du dir mal überlegst, was da passiert, ist ja genau das Gleiche. Ne? Da werden halt Audioinformationen einfach auch reingeritzt. Das ist im Prinzip das, was du jetzt gerade beschreibst mit den Glasplatten wahrscheinlich. Nur auf einem quasi audiozentristischen Level.
Apropos, da habe ich diese Woche eine Schlagzeile zu gesehen. Es wurde Very Big Disk entwickelt. Das ist eine CD, oder zumindest sieht es aus wie eine CD oder DVD, auf die 200 Terabyte passen.
What? Aber wie?
Ja.
Erzähl mal jetzt.
Das können dir die Wissenschaftler in Shanghai erklären.
Okay, müssen wir eine der nächsten Folgen da anschließen. 200 Terabyte auf eine Disk. Normalerweise, was ist der Speicherplatz für eine normale CD? Sind so 1-2 Gigabyte? Oder weniger, ne? Nicht mal ein Gigabyte auf eine CD und eine DVD ist dementsprechend mehr?
Ja, also nicht viel. Also die waren sehr limitiert. Auf eine CD hast du ja kaum ein paar Songs bekommen.
Ja, stimmt. Warte mal, das ist die Frage für eine KI. Wie viel? Mach du schon mal weiter, ich reiche die Informationen gleich nach. Wie viel Speicherplatz braucht Fortnite? Wird mir von ja. 700 ja, Megabyte hat eine CD und eine DVD hat 4,7 Gigabyte. Okay, und eine Blu-ray. Moment. Hat 25 Gigabyte. Und dann hat die Big Disk hat einfach 200 Terabyte.
Ich glaube, also nachdem ich hier lese, ist es ein Schritt von Blu-ray hoch, weil Blu-rays haben irgendwie nur 1, 2 oder so Schichten. Und die haben es hier geschafft, sehr, sehr viele Schichten, also über 100 Schichten aufzutragen, die dann wieder mit dem Laser ausgelesen werden können.
Ah, okay. Also es ist quasi die gleiche Technologie, die man so kennt, die ist einfach nur absolut ins Unendliche skaliert worden, ne?
Ja, da gab es einen Sprung. Ich weiß gar nicht, ob du das dann mit denselben Blu-ray-Lasern auslösen kannst, ich vermute nicht.
Nee, wahrscheinlich nicht, aber weil du musst es ja schon von DVD zu Blu-ray, konntest ja nicht auch einen DVD-Laser nehmen, du musst halt ein Blu-ray-Gerät dann nehmen und du musst wahrscheinlich ein Very Big Disk-Gerät dann benutzen, um das auszulösen.
Ja. Aber wäre ja spannend, wenn auf einmal wieder Blu-rays zurückkommen.
Aber sehe ich ehrlich gesagt nicht, weil dieses ganze Speichermedium, also das ist halt schon, also so ein USB-Stick und SD-Karten sind halt jetzt schon eigentlich der bessere Formfaktor, findest du nicht auch?
Als Formfaktor schon. Aber die Größenordnung 200 Terabyte ist halt, es ist gar nicht so einfach, 200 Terabyte zu speichern. Es gibt Festplatten mit 200 Terabyte Speicher, aber die sind nicht unbedingt schöner geformt als so eine DVD.
Okay.
Und dann halt noch eine Frage, wie schnell du schreiben und auslesen kannst. Also schreiben wahrscheinlich nicht und eher auslesen.
Und wie kosteneffizient, ne? Weil so HDDs und SSDs haben wir das Gleiche, ne? Du kannst wahrscheinlich HDDs und SSDs in den gleichen Speicherplatz holen, aber die Frage ist dann, was ist günstiger, ne? Ich glaube, darauf wird es wahrscheinlich eher hinauslaufen. Wenn das jetzt total einfach ist,
herzustellen,
und dann kostet so eine 200 Terabyte, kostet dann halt mal so 60 Euro. Statt.
Aber selbst wenn es nur Lesen ist, angenommen, du willst in 3 Jahren dein neues super VR-Spiel spielen mit 4K-Textures und ganzen Spielwelten in VR, alles 3D. Mhm. Und das Spiel ist auf einmal, 150 Terabyte groß. Dann kommt das halt auf so einer Very Big Disk.
Ja, das wäre krass. Wenn ich dann wieder, kannst du nicht mehr downloaden, sondern musst dann wieder eine Disk kaufen.
Ja, die Lesegeschwindigkeiten wären dann wichtig, weil sonst legst du die Disk ein und dein Spiel startet in einer Woche. Vor allen Dingen muss das ja dann auch irgendwie in den Arbeitsspeicher.
Ja, musst dann alles mitskalieren. Also du musst dann den ganzen PC dann auf die Datenmenge hochskalieren und ab dem Zeitpunkt hast du, glaube ich, auch einfach Internetgeschwindigkeiten, die und Speichermedien, die das auch können. Also es ist interessant.
Vielleicht, aber vielleicht so für Trainingsdatensets. Du hast irgendein Trainingsdatenset für so eine Video-KI und willst die Daten an deinen Kollegen senden. Also an dem Punkt ist es ja wirklich schneller, das Ding dann per Post irgendwo hinzuschicken, als 200 Terabyte über Internet zu übertragen. Zumindest aktuell noch.
Ich wollte sagen, wenn du halt von aktuellen Internetgeschwindigkeiten ausgehst, aber ich hoffe, also zumindest ja für uns in Deutschland wahrscheinlich ist das wohl die Technologie, die nutzbar wird. Aber es wäre natürlich cool, wenn die Internetgeschwindigkeit einfach mitskaliert und man sowas nicht braucht.
Ja, aber wieder ein Beispiel, wir brauchen mehr Hardware, wir brauchen schnellere Hardware, mehr Speicher überall. Wir müssen einfach skalieren, skalieren, skalieren.
Hardware, Hardware, Hardware. Das ist wirklich mal eine Merch-Idee. Lass dir doch mal von der KI Merch erstellen, wo irgendwie Hardware auf den Shirt draufsteht.
Es gab übrigens noch eine zweite KI mit demselben Namen, die auch Evo heißt, die diese Woche rauskam, die aus Bildern von Gesichtern oder halt aus so Selfies, die animiert praktisch zu Musik oder Sprache. Das heißt, du hast irgendein Audio-Stream, einen Song oder einen gesprochenen Text und dann sieht das so aus, als würde das Bild sprechen. Das gab es ja schon mal. Man sieht hin wie diese Demos, wo Mona Lisa redet. Aber dieses neue Evo-Modell ist um Längen besser. Sieht relativ realistisch aus.
Das ist ja der perfekte Zeitpunkt in Kombination mit Voice-Generating-KIs für die nächste US-Präsidentschaftswahl. Ich bin mal wirklich gespannt. Also wir können jetzt hier noch so ein bisschen da aus der Distanz drüber reden, was in Zukunft passieren wird, aber spätestens, also mit etwas Glück ist die nächste US-Wahl noch ein bisschen zu früh, um wirklich davon zu beeinflusst werden, aber spätestens danach bin ich mal wirklich gespannt, was da sich die Gesetzgebungsentitäten der Welt einfallen lassen, um irgendwie nicht komplett in Fake News unterzugehen.
Ja, es wird nicht schön. Emo steht, es ist übrigens nicht Evo, sondern Emo.
Naja, dann kann man die E-Mail auseinander.
Emo für Emote Portrait Alive. Das macht überhaupt keinen Sinn. Portrait? Es müsste EPA sein.
Ja, aber ich glaube, das Emo ist einfach nur die ersten 3 Buchstaben von Emote Portrait Alive.
Ja, wahrscheinlich. Generating expressive portrait videos with audio-to-video diffusion models under weak conditions. Klassisches Beispiel, Mona Lisa singt lächelnd irgendwas. Oder Trump hält eine Rede.
Ja, oder irgendwelche Politiker sagen Sachen, die sie gar nicht gesagt haben. Das wäre natürlich die Alternative.
Ja, vielleicht haben Leute recht, die sagen, ich möchte keine Fotos oder keinen Ton von mir im Internet.
Ja, die waren
kann nicht vorsichtig along. Genug sein.
They were right all along. Aber ich meine, das Problem ist ja trotzdem, ist ja dadurch nicht weg, weil, also, die viel weniger brenzliche Situation ist ja, wenn so Videos von Privatpersonen irgendwie dafür verwendet werden. Also, wenn jetzt nicht Richtung diese, was wir vor 2 Wochen hatten, diese Taylor Swift-Geschichte in die Richtung geht, sondern eher diese sowieso schon öffentliche Figuren, die du dann halt sagen lassen kannst, was du willst. Und das ist ja sowieso nicht denkbar, dass es von denen keine Video- und Audio-Materialien gibt.
Ja, also. Dann sind wir durch. Ich behalte das mit diesem Bitnet mal im Auge, ob da mehr Modelle der Art kommen. Ich würde sagen, wenn wir heute in einem Jahr spielen, dann sage ich, heute in einem Jahr werden Bitnets recht häufig verwendet werden für Open-Source-Modelle, die lokal gelaufen laufen lassen werden. Zumindest hoffe ich das. Mhm. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.
Dann
ich habe eine News vergessen, weil ich sie nicht aufgeschrieben habe. Oh Gott, es wurde geleakt, wann Llama 3 kommt. Und es kommt überraschend spät. Aha. Wenn ich das richtig habe, dann erst im Juni. Im Juli.
Oh, das ist ja eine Ewigkeit.
Ja, ich dachte auch irgendwie, würde diese Woche kommen oder spätestens nächsten Monat.
Aber dann kann man davon ausgehen, dass sie da irgendwie was Krasses mitmachen oder was ist deine
Ich hoffe es. Also, wenn ich schätzen müsste, warum die so lange trainieren, es könnte sein, dass sie eine Größenordnung höher gehen, dass das größte Llama 3 Modell nicht 70 Milliarden Parameter, sondern irgendwie 120 oder so wird. Und wenn sie so hoch gehen, dann bin ich mir recht sicher, dass das größte Llama 3 Modell GPT-4 schlagen wird.
Ja.
Außerdem hoffe ich, dass die Modelle multimodal werden, also mindestens die größeren. Dass sie vielleicht noch ein, zwei kleine Text-Only machen für lokale Nutzung, aber dass sie auch mehr multimodal machen. Und angeblich soll Llama 3 weniger limitiert sein als Llama 2, wenn es darum geht, worauf es antworten darf, weil Llama 2 ja bei ein paar Sachen noch recht vorsichtig war. Vielleicht ist Meta ein bisschen ängstlich, nachdem Google so Backlash bekommen hat.
Da haben wir jetzt auch gar Gemini. Nicht drüber geredet, ne? Über den Rant von Elon Musk und den Kohorten über Google Gemini. Das ist, das muss ich sagen, das können wir vielleicht noch hinten dranhängen. Also natürlich ist die Kritik berechtigt, dass die KI durchaus Outputs generiert, die jetzt nicht wirklich zu der eigentlichen Frage passen. Also wenn du halt fragst, es gibt immer dieses Beispiel, was sind die Founding Fathers of America? So, dann kommen da halt irgendwelche dunkelhäutigen Leute raus, dann ist das offensichtlich halt ein falscher Output. Aber die Art, wie diese Kritik geäußert wird von den Leuten von Irmas, finde ich so unfassbar unverhältnismäßig. Also da wird dann mit Begriffen von brutalstem Rassismus, Sexismus um sich geworfen und es quasi, du kriegst den Eindruck, als wäre das der Untergang des Abendlandes, dass diese KI halt eine Hautfarbe falsch darstellt, wo ich sagen muss, also man kann die Kritik äußern, aber die Art, wie das da gemacht wird, ist absolut unverhältnismäßig und also ich habe das Gefühl, da ist die Leute, die sind, weiß ich nicht, also natürlich Elon Musk hat einen finanziellen Anreiz dazu, andere KI-Unternehmen zu trash-talken, weil es ja sein eigenes KI-Unternehmen gibt. Aber ich bin wirklich, also ich denke immer, wenn ich diese Sachen sehe und da mit diesen Begriffen um sich geworfen wird, wie Rassismus, heftigster Rassismus und Sexismus. Und
ja, vor allen Dingen hat er ja nicht nur einfach das Produkt oder Google attackiert, sondern auch gezielt den leitenden Entwickler Jack irgendwas. Und der arme Kerl, ich habe mehrmals mit dem auf Twitter interagiert, der war sehr daran interessiert, Gemini besser zu machen, hat regelmäßig Feedback von Nutzern geholt, gesammelt, verbessert. Die waren wirklich motiviert, Bard oder damals noch Bard, jetzt Gemini zu verbessern. Und dann wurde der attackiert so sehr, dass er seinen Twitter-Account löschen musste. Ach, oder private machen musste. Also,
ja, weil
es wurde auch so dargestellt, als würde Google bewusst Gemini irgendwie manipulieren, ja, um irgendeine Agenda zu verteilen. Wahrscheinlich haben die einfach nur irgendwo in System Prompt geschrieben, versucht, Leute divers darzustellen, weil sie dachten, ja, wäre doch schön, wenn wir nicht immer nur Männer in irgendwelchen Berufsbildern sehen. Und dann hat Gemini halt ein bisschen damit übertrieben, so, das kann ja geupdatet werden, das kann geändert werden. Das ist jetzt nicht der Untergang der Welt. Hat mich auch sehr aufgeregt, wie die Leute da reagiert haben.
Dass das so bezogen wurde auf die Leute sind sozusagen, die wollen uns irgendwie unsere Kultur rauben und das ist jetzt eine bösartige Absicht und dann auch auf persönlicher Ebene quasi mit diesen Entwicklern, die so dargestellt ist, ob das die absolut bösesten Personen wären, die irgendeine geheime Agenda verfolgen, muss man sagen, also klar, wenn du diese KI so programmierst, dass sie Minderheiten möglichst mehr in den Vordergrund rückt, was ja eine noble Idee ist, dass man quasi nicht sagt, okay, wir machen jetzt hier, wir reproduzieren jetzt das Weltbild, was die letzten Jahrzehnte vorgeherrscht hat, sondern wir versuchen jetzt halt wirklich minderheitenmäßig in die, das irgendwie sichtbarer zu machen, dann kommt halt sowas raus und dass dann gesagt wird, nee, also also mit der Art, wie dann da auf Twitter interagiert wird, kann man ja immer nachschauen, was Elon Musk da schreibt. Ist
ja, es sind dieselben rassistischen abgründig. Vollidioten, die sich darüber aufregen, wenn irgendeine Pride Flag in irgendeinem Videospiel vorkommt.
Abgründig, muss ich sagen. Also ja. Da habe ich wirklich Kopfschütteln davor gelesen und gedacht, wie kann der Mann einer der reichsten Menschen der Welt sein und die Kontrolle über die eine der wichtigsten Medien, also mittlerweile Medienplattform, Social Media Plattform haben.
Ja, über Elon könnte ich auch den ganzen Tag ranten oder die ganzen Vollidioten auf Twitter. Aber freuen wir uns lieber auf Llama 3, Open Source Modelle auf GPT-4 Level. Vielleicht wird Mistral Large oder so auch noch Open Source. Wäre schön. Na gut.
Wunderbar.
Haben wir das dann auch danke, dass du trotz deiner Erkältung hier warst.
Gerne, gerne. Danke für die Einladung natürlich.
Und dann machen wir, ja, du bist ja mittlerweile Co-Host.
Danke für die Einstellung in den Co-Host-Status, für die Beförderung.
Und nächste Woche machen wir dann weiter.
Dann bis
nächste Woche. Alles klar. Ciao, ciao. Ciao, ciao.